Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Marco Wanderwitz. Der Jurist war mehr als zwei Jahrzehnte Mitglied des Deutschen Bundestags. Er war parlamentarischer Staatssekretär und Ostbeauftragter der Bundesregierung. Heute engagiert er sich außerhalb des Parlaments weiterhin lautstark für den Schutz der Demokratie und fordert unter anderem ein Verbot der AfD. Ich wollte von ihm wissen, wie real die Gefahr eines politischen Umsturzes in Deutschland tatsächlich ist, warum viele Menschen für rechtsextreme Parolen empfänglich sind und was jetzt passieren muss, damit unsere Demokratie wehrhaft bleibt, ohne selbst die Grundprinzipien aufzugeben. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Herr Wanderwitz, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über Demokratie zu sprechen, um über die AfD zu sprechen, um über überhaupt die Politik in unserem Land zu sprechen und wie wir da wieder zu einem besser funktionierenden System der Mitte, sage ich jetzt mal, kommen können. Herzlich willkommen.
Herzlich gern, hallo.
Ich würde vielleicht direkt mal mit einer These starten wollen. Und zwar, ich habe, und Sie dürfen mir gleich vehement widersprechen, wenn Sie es anders sehen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir hatten Anfang der 2000er Jahre, Anfang der 10er Jahre, hatten wir eine Situation in diesem Land, in der Politik nahbarer wahrgenommen worden ist von den Bürgerinnen und Bürgern. Es war nicht dieser Hass da, es war nicht diese grundsätzliche Enttäuschung da, die viele spüren. Es war irgendwie eine, wie gesagt, Nähe irgendwo da. Und dann haben wir die irgendwie verloren. Und heute ist es komplett umgeschlagen hin zu einer Politik, in der auch die regierenden Parteien heute sehr, ich sage jetzt mal, in sich geschlossen, wie ein in sich geschlossenes System wirken. Und dann Parteien wie die AfD auf einmal oder auch die Linke übrigens, nahbarer wirken, auf einmal näher auf den Bürger und die Bürgerin zugehen, zumindest Verständnis heucheln für die Probleme, die da vielleicht auftauchen und generell es schaffen, die Überforderung dieser Bevölkerung irgendwo an sich zu nehmen und zumindest denen, die dafür empfänglich sind, ein Gefühl zu vermitteln, dass man da Lösungen für hat. Wie würden Sie das beurteilen?
Also zunächst einmal ist auch mein Eindruck gewesen, dass unmittelbar nachdem wir die sogenannte Euro-Finanzkrise weitgehend überstanden hatten und sozusagen jedenfalls für die Menschen in der alten Bundesrepublik, für die die Wiedervereinigung ja eine weit kleinere Herausforderung war, als das für die Menschen in den neuen Ländern war. Ich sag mal Stichwort Transformation, Stichwort große strukturwandelbedingte Arbeitslosigkeiten. Das gab es ja alles in den alten Ländern in diesem Maße nicht. Wir hatten natürlich auch auf dem Höhepunkt der letzten Schröder-Regierung 5 Millionen Arbeitslose. Ich kann mich noch gut entsinnen, dass damals die Bild-Zeitung titelte, Frau Merkel, das sind jetzt ihre 5 Millionen Arbeitslosen 2005. Und in der Tat war es so, dass nachdem diese Euro-Finanzkrise überstanden war, sich dort die Versprechen der Politik erfüllt hatten, nämlich, dass es keinem schlechter geht als vorweg. Das waren Jahre, in denen man sowas wie eine doch relativ breite Zufriedenheit spüren konnte. Und das Ergebnis der 2013er Bundestagswahl, an den Wahlkampf kann ich mich noch gut entsinnen, der fühlte sich geradezu heimelig an, so will ich es mal sagen, jedenfalls wenn man Wahlkämpfer der Union war. Und wir sind ja damals haarscharf an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt. Auch in den neuen Ländern war zu dem Zeitpunkt sowas zu spüren wie: Man ist jetzt angekommen in diesem gemeinsamen Deutschland. Die Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft erfüllen sich zunehmend auch für die Dazugekommenen. Und dann begannen große externe Schocks, die in kurzer Zeit über unser Land kamen. Der letzte davon war jetzt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine vor über 3 Jahren. Davor war es die Corona-Pandemie, davor waren es die sogenannten Flüchtlingskrisen. Also sprich, wir sind eigentlich seit einem Jahrzehnt im Dauerkrisenmodus. Und Dauerkrisenmodus, der die Menschen besorgt, das ist natürlich die hohe Zeit für Populisten und Extremisten. Und in diesen 10 Jahren hat sich unser Land verändert. Und der Zusammenhalt hat sich verändert, der Diskurs hat sich verändert, das Sagbare hat sich verschoben. Und in der Tat hat insbesondere die AfD einen großen Anteil daran, dass es so ist, weil die natürlich sozusagen regelmäßig Tanklastzüge ins Feuer fährt. In der Art und Weise, wie sie Politik machen. Und ja, das hat am Ende des Tages ein Stück weit zu einer Entfremdung zwischen Teilen der Bevölkerung und den unzweifelhaft demokratischen Parteien geführt. Und wenn wir diese Lücke wieder kleiner machen würden, wäre mir um die gute Zukunft unseres Landes weniger bang, als mir jetzt ist. Das ist die Aufgabe. Sie haben sozusagen mit der ersten Frage gleich mal den großen Elefant in den Raum gestellt.
Jetzt haben wir ja bei den vergangenen Wahlen, ob das die Bundestagswahl war oder die Europawahl oder auch die regionalen Wahlen in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern, gesehen, dass da die AfD deutlich stärker ist als im Schnitt in den sozusagen alten Bundesländern. Liegt das vielleicht auch an einer Kombination der Überforderung und gleichzeitig wieder aufkommender vielleicht Traumata, die man im Zuge der Wende nicht so richtig aufgearbeitet hat, wo sich viele Menschen in den neuen Bundesländern einfach nicht abgeholt gefühlt haben, wo man ihnen ein gesamtes System sozusagen übergestülpt hat. Und heute ist man vielleicht wieder an dem Punkt, wo man sagt, jetzt sind wir schon wieder in so einer Krise, wir sind wieder in einem großen Problem. Und die da im Westen, in Anführungsstrichen, die haben es ja damals schon nicht hinbekommen, wie sollen sie es denn jetzt lösen? Und dann haben wir Leute von der AfD, die genau darauf einprügeln sozusagen und die Leute genau an diesem Punkt abholen.
Also die AfD ist genauso wie diese Partei von Frau Wagenknecht kein Ostproblem. Aber das Phänomen ist in den neuen Ländern stärker ausgeprägt. Jedenfalls in dem Teil der neuen Länder, der sehr peripher und sehr ländlich ist. Es gibt ja auch noch Leipzig beispielsweise, es gibt Jena, es gibt Potsdam. Wir haben, wenn wir uns diese Populisten anschauen, mit einem Hang zum Extremistischen, bei der AfD ist der ausgelebter als bei Frau Wagenknecht, dann haben wir da, Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. Also ich sag mal, auch Baden-Württemberg und Bayern ist dafür relativ empfänglicher als Hamburg beispielsweise. Wir haben ein Ost-West-Gefälle und wir haben ein Stadt-Land-Gefälle. Wobei einige Städte die Ausnahmen von der Regel sind. Ich sage mal Gelsenkirchen als Beispiel. Also sprich Städte, die sozusagen nicht Boomtowns sind, sondern eher auch im Strukturwandelmodus sind, sind auch anfälliger. Ja, das ist wieder sozusagen das Thema, was ich schon in meiner ersten Antwort versucht habe zu markieren. Nämlich Menschen, die sorgenbeladen sind, sind aufschließbarer und ansprechbarer für einfache Antworten. Unter anderem, weil einfache Antworten natürlich auch einfacher zu verstehen sind, während komplexe Versprechungen eben viele Wenns und Abers haben und da muss man erstmal Zutrauen haben. Dazu kommen natürlich aber auch eine Vielzahl anderer Thematiken. Also ich sag mal, es ist schon so, dass wenn in den neuen Ländern in der Leipziger Autarismusstudie 25% der Bevölkerung, doppelt so viele wie in den alten Ländern, die Frage, braucht Deutschland eine Diktatur als bessere Staatsform im nationalen Interesse, die Frage mit Ja beantworten, dann zeigt das natürlich, dass wir einen höheren Anteil von Menschen haben, die mit dieser Demokratie und ihren Institutionen jedenfalls mal massiv fremdeln, um nicht zu sagen, ein anderes Land wollen. Und zwar mit ziemlich gefestigten Ansichten. Also sprich, das sind auch keine Protestwähler, das sind auch nicht sorgenbeladene, sondern das sind sozusagen strukturelle Wähler einer Partei, die keine demokratische ist. Und das ist eine große Herausforderung für die demokratischen Parteien. Ich fürchte ehrlich gesagt, es ist, solange es die AfD gibt, faktisch unmöglich, diese Wählerinnen und Wähler ins demokratische Spektrum zurückzuholen, weil die AfD verhindert ja, dass wir sie überhaupt erreichen können, indem sie sie permanent analog und digital beschallt und im Zweifel die besseren Antworten für sie hat. Insofern ist ja meine klare Antwort, nachdem wir die AfD groß werden lassen mussten, ob der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Falle des sogenannten versuchten NPD-Verbots, also sprich des Kriteriums der Potentialität, und sie nun so wirkmächtig geworden ist, müssen wir erst ein erfolgreiches Verbotsverfahren über die Rampe bekommen, um dann am Ende die Wählerinnen und Wähler der AfD wieder aufschließen zu können.
Jetzt hatte ich gerade in den letzten Wochen immer mal wieder so ein demokratisches Störgefühl, sage ich jetzt mal. Wir haben ja alle möglichen Formen des Protests auch gegen die AfD gesehen. Wir haben jetzt vor kurzem das ARD-Sommerinterview mit Alice Weidel gehabt und der Gegenaktion des Zentrums für politische Schönheit. Und wir hatten danach eine fast schon irrwitzige Diskussion darüber, ob das jetzt in Ordnung so war, ob das zu lauter Protest war, unpassender Protest war, ob es, also wir diskutieren schon wieder über die Form als über die und weniger über die Notwendigkeit des Protests. Und ich habe mich gefragt, wo sind wir denn gerade? Also wir müssen doch irgendwie eine wehrhafte Demokratie irgendwo haben, die im besten Fall ohne Gewalt, und das ist ja sozusagen keine Gewalt gewesen, Protest an dieser AfD und generell an allen nicht demokratischen Strömungen übt. Und die Form des Protests ist mir jetzt erstmal, solange sie friedlich ist, relativ egal, wenn ich ganz ehrlich bin. Deshalb fand ich diese Diskussion um die Form ein bisschen, ja, im Endeffekt auch kontraproduktiv. Wie sehen Sie das dann?
Also ich bin da sehr bei Ihnen. Mich hat die Debatte auch sehr verwundert, weil die AfD, bei Frau Weidel, es sozusagen mal wieder geschafft haben, dass man eine Debatte führt, als hätte da eine CDU-Politikerin, eine SPD-Politikerin, eine Grüne gesessen und eine Demokratin sei sozusagen in ihrer freien Meinungsäußerung gestört worden, was natürlich nicht der Fall ist, sondern wir haben es dort mit einer Vorsitzenden der Bundestagsfraktion und der Partei zu tun, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch einstuft, und zwar aus guten Gründen. Und das eigentliche Problem beginnt schon mal damit, dass ich es für ein Unding halte, dass spätestens seitdem das der Fall ist, die überhaupt noch zu so einem Sommerinterview im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingeladen wird. Weil man muss über Nazis sprechen, aber nicht mit Nazis sprechen. Und im Übrigen muss man Nazis auch nicht aussprechen lassen, sondern kann da gern mal ein lautes Liedchen singen, damit man es nicht verstehen kann, finde ich. Also ich bin sehr dankbar über jede und jeden, die dort friedlich protestieren. Ich war sehr angetan von den großen Demonstrationen, die wir beispielsweise erlebt haben im letzten Jahr nach dem ganzen Thema dieser sogenannten Remigrationskonferenz da in Potsdam. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich konnte auch gut verstehen, jede und jeden, die sich dort rund um diese leider verrutschten Abstimmungen im Januar im Deutschen Bundestag nochmal lautstark beschwert haben, dass sie das nicht wollen. Ich gehöre dazu.
Ich habe im vergangenen Jahr ein langes Interview gemacht mit Philipp Bruch vom Zentrum für politische Schönheit. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie denn so die allgemeine Stimmung rund um das Parteiverbotsverfahren ist. Das war noch vor dem Verfassungsschutzgutachten oder vor der Veröffentlichung des Gutachtens. Und er war sehr deutlich in seiner Aussage, dass er sagt, naja, am Ende fehlt es eigentlich nur an dem politischen Willen, dieses Verfahren anzustoßen, weil die Beweise sind in vielfacher Hinsicht in ja großer Menge vorhanden und man könnte auf die zugreifen. Nur man scheut sich vor diesem Schritt. Woran liegt das eigentlich? Also, dass wir da so eine Angst haben. Ist es dieses tatsächlich vielleicht dieses NPD-Trauma, dass man sagt, naja, am Ende könnte es scheitern und dann der AfD nutzen? Oder ist es vielleicht auch einfach die Angst davor, was danach kommt, wenn dieses Urteil erfolgreich ist? Weil dann zerstört man zwar erstmal die Struktur, aber man hat ja keine Antwort auf den Frust der Wähler und Wählerinnen, die überhaupt erst zu der Wahl der AfD geführt haben.
Also das ist ja wieder eine, ich sag mal, sehr komplexe Fragenkette. Wir versuchen mal durchzukommen. Und ich schalte mal vor, das Zentrum für politische Schönheit hat rund um die AfD-Thematik mehrere gute Aktionen gemacht. Eine sehr gute war beispielsweise die, dass sie eine umfangreiche Quellensammlung angelegt haben und die dann in so einer, ich sag jetzt mal, Musicbox da in der Nähe des Kanzleramts haben, das war wahrscheinlich der Zeitpunkt, als sie das Interview geführt haben, haben laufen lassen. Das war eine gute Installation. Ich habe allerdings, sage ich ganz offen, als Zentrum für politische Schönheit auch Erinnerungen, die liegen ein paar Jahre länger zurück, die betrafen beispielsweise auch die Kreuze der Mauertoten am Spreebogen. Diese Aktion fand ich weniger gelungen, das will ich ganz offen sagen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich Kunst und Kunst ist sehr viel freier als Politik beispielsweise, nur sie ist eben auch nicht, hat kein Anrecht auf Widerspruchsfreiheit. Und insofern will ich offen sagen, nicht alles, was die in der Vergangenheit gemacht haben, trifft meine uneingeschränkte Zustimmung. Erstens. Zweitens, ja, es ist natürlich so, dass, oder vielleicht noch einen Schritt zurück, die Mutter und Väter des Grundgesetzes haben, ich sag mal, unter tätiger Anleitung der Alliierten, ja, versucht, ein Grundgesetz zu bauen, eine Verfassung zu schreiben, die vom Konzept der wehrhaften Demokratie getragen ist. Als Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik und vor allen Dingen als Lehre aus dem, was danach kam, nämlich der furchtbaren Nazi-Barbarei mit Shoah und allem Zivilisationsbruch, der noch keine 100 Jahre her ist. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich saß neulich beispielsweise mit einer Journalistin aus Österreich auf einem Podium in Niedersachsen. Wir diskutierten und sie berichtete von der FPÖ, die ja relativ schnell nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen als Partei von Altnazis gegründet worden ist und sehr schnell sehr erfolgreich war und mittlerweile sehr, sehr erfolgreich ist. Und sie sagte so sinngemäß, das sei uns ja erspart geblieben lange Zeit. Und da müsste ich sozusagen die Wissenslücke erstmal schließen und ihr sagen, dass wir die Sozialistische Reichspartei, die beispielsweise bei niedersächsischen Landtagswahlen in den 50er Jahren 11% und 4 Direktmandate gewonnen hat, erfolgreich verboten haben. Weil wir dieses Parteienverbot als schärfstes Schwert der wehrhaften Demokratie in unserer Verfassung haben. Und dann kam lange nichts. Da kam natürlich noch zwischendurch das Verbot der KPD, aber dann kam lange nichts. Und dann hat sozusagen eine gefestigte Demokratie es geschafft, beispielsweise die Republikaner in Baden-Württemberg mit politischem Tagesbesteck klein zu kriegen. Da bedurfte es am Ende kein Verbotsverfahren. Und dann haben wir in der Tat die schiefgegangenen ersten beiden NPD-Verbotsverfahren. Das dritte war ja dann das, wo die Entziehung der Parteienfinanzierung stattfand. Und das steckt in der Tat vielen aktiven Politikerinnen und Politikern in Knochen, so nach dem Motto, das will man kein zweites Mal. Und im Grunde genommen hat man eigentlich jede Hoffnung verloren, dass so ein Parteiverbot nochmal eine Chance hat auf Erfolg. Ich habe diese Urteile sehr genau gelesen. Ich habe mit sehr vielen Protagonisten dieser Zeit gesprochen, gemeinsam mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Deutschen Bundestag, die wir dann gemeinsam letzte Wahlperiode den Gruppenantrag gestellt haben. Wir kommen zu einem deutlich anderen Ergebnis. Und unser Ergebnis lautet, es ist nach wie vor möglich, eine extremistische Partei erfolgreich zu verbieten. Sie muss eben groß genug sein. Stichwort Potenzialität. Und das ist die AfD zweifellos. Und sie ist auch radikal genug. Denn im Zuge des zweiten und dritten NPD-Urteils hat ja das Bundesverfassungsgericht nicht nur neu das Kriterium der Potenzialität eingeführt, sondern sie haben im Gegenzug auch das Kriterium des aggressiv-kämpferischen Vorgehens runtergeschliffen. Also sprich, das ist nicht mehr, da muss sozusagen die SA 2.0 durch die Straßen marschieren, sondern dieses Kriterium ist deutlich weicher geworden. Ich teile ausdrücklich die Ansicht von Herrn Ruch, da ist schon lang genug Fleisch am Knochen und das neueste Gutachten des Verfassungsschutzes hat es nochmal bestätigt. Ganz stark fokussiert auf Artikel 1, die Menschenwürde und das nicht damit verbindbare deutsche Bild der AfD. Und das allein ist ausreichend. Es bedarf nicht eines Vorgehens gegen das Rechtsstaatsprinzip, gegen das Demokratieprinzip, was sie im Übrigen auch alles tun. Nur dort ist in der Tat das Material, um den Nachweis zu führen, dünner. Aber das ist noch nicht erforderlich. Also Artikel 1 ist ausreichend und alle anderen Kriterien sind auch erfüllt. Man muss nur wollen. Und da haben wir natürlich das Problem, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes sehr spartanisch gehalten haben und dann der einfache Gesetzgeber im Bundesverfassungsgerichtsgesetz die drei Antragsberechtigten definiert hat. Und da glaube ich in der Tat, das könnte man noch mal besser machen, wenn wir mal wieder Friedenszeiten haben sozusagen. Denn Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag sind natürlich drei Verfassungsorgane, die ja in denen Politikerinnen und Politiker sind. Und damit hast du sofort das Problem, dass die einen schreien, seht ihr, sie wollen den Mitbewerber verbieten. Und nichtsdestotrotz ist das Konstrukt derzeit so. Und der feine Unterschied ist ja, wir als Bundestag, als Bundesregierung, als Bundesrat können überhaupt nichts verbieten. Wir können lediglich die Tür öffnen für ein solches Prüfungsverfahren. Und diese Tür muss man eben öffnen. Den Mut muss man haben, da durchzugehen, trotz aller Bedenken, die man vortragen kann. Es gibt keine Sicherheiten. Also ich sag mal, das NPD-2-Urteil war ein Schlag ins Kontor. Das Potenzialitätskriterium gab es vorweg nicht. Und es weiß auch keiner, wie dieses Bundesverfassungsgericht, wenn es denn mal befragt wird, in der Zusammensetzung, die es dann hat, möglicherweise seine Rechtsprechung neuerdings ändert. Und nichtsdestotrotz, finde ich, muss man bei einer Partei, die derzeit in bundesweiten Wahlen bei 25% in den Umfragen steht, radikal und extrem ist wie kaum zuvor, endlich mal tätig werden, weil es dauert ja auch noch eine Weile, bis so ein Verfahren dann durch die Instanzen gegangen ist. Ich habe die Befürchtung, dass die AfD in dieser Zeit weiter sehr erfolgreich bei Wahlen realisieren wird. Wir haben mittlerweile Sperrminoritäten in ostdeutschen Landtagen. Und es ist nicht weit der Tag, an dem an einem schlechten Tag, wenn vielleicht noch der eine oder die andere knapp an der 5%-Hürde scheitert, ein ostdeutscher AfD-Ministerpräsident mit absoluter Mehrheit nicht außerhalb des Denkbaren ist. Letzter Punkt. Löst das unser Problem? Ja und nein. Natürlich hätten wir erst einmal sozusagen sie raus aus den Parlamenten im Folge des erfolgreichen Verbotsverfahrens, denn die Mandate würden ja erlöschen. Wir hätten die Organisationsstruktur gebrochen. Und nichtsdestotrotz wäre es hinterher eine große Aufgabe, die Menschen, die wahrscheinlich mehrheitlich sehr ärgerlich sind, nachdem sie ja AfD-Wählende waren zu diesem Zeitpunkt, dann wieder für die Demokratie zu gewinnen. Ich glaube, wir hätten dann unter anderem die Aufgabe anzugehen, dass wir es wieder schaffen, Kompromisse zu schließen, bei denen nicht relativ viele Menschen immer wieder sagen, mich hat wieder keiner mitgenommen, sondern das ist mir alles zu links. Denn man kann ja unzweifelhafter Demokrat sein und beispielsweise gegen freiwillige Aufnahmeprogramme sein. Man kann unzweifelhafter Demokrat sein und beispielsweise gegen subsidiär Schutzbedürftige, also gegen Familiennachzug bei subsidiär Schutzbedürftigen sein, um mal zwei Bereiche im Problemfeld Migration aufzuzeigen. Wo eben ganz viele Leute sagen, mir ist das hier zu lange, zu sehr in die falsche Richtung gegangen. Aus meiner Sicht rechtfertigt das nicht, eine rechtsextremistische Partei zu wählen. Aber ein Stück weit Grundverständnis habe ich schon, dass manche Leute sagen, die demokratische Willensbildung hat sich hier für mich zu sehr eingeengt. Aber ich glaube, wir können die Leute dann erst überhaupt wieder erreichen, weil momentan ist die durchschnittliche AfD-Wählerin, der durchschnittliche AfD-Wähler so sehr sozusagen gefangen in dieser erfolgreichen Maschine AfD, dass wir an die Leute überhaupt nicht rankommen. Die hören uns gar nicht zu. Und die Chance, dass sie uns zuhören, die hätten wir dann wieder, wenn es die AfD nicht mehr gibt.
Wenn ich mal das FPÖ-Argument mit ihrem letzten Argument kombiniere, eine andere These vielleicht hier noch an der Stelle. Und zwar nämlich der Punkt, wir waren ja in diesem Land sehr erfolgreich über Jahrzehnte, so ein bisschen alles, was rechts der Mitte ist, irgendwo zu verdrängen oder so zu verpacken, dass es nicht als solches erkennbar war. Ist nicht vielleicht genau das auch die Ursache dafür, dass wir auch als Gesellschaft, auch als politisches Konstrukt nie so richtig gelernt haben, zwischen rechtskonservativ, rechtsradikal und rechtsextremistisch zu unterscheiden und wir dadurch tatsächlich diesen Begriff der Alternative überhaupt so groß werden lassen haben, weil es das davor einfach als Angebot überhaupt ausgesprochen gar nicht gab. Also ich kann ja, wie Sie sagen, rechtskonservative Meinungen haben zu Migration oder Ähnlichem. Das ist ja alles, was im Rahmen des demokratischen Spektrums möglich ist, ist ja erstmal erlaubt. Aber wir haben so getan, als wäre quasi alles, was nach rechts geht, schon mal grundsfalsch. Haben wir da nicht vielleicht auch so ein bisschen die Saat gelegt dafür, dass jemand irgendwann kommt und sagt, ich bin jetzt die rechte Alternative sozusagen und die Leute sind durchaus vielleicht geneigt zu sagen, ja, probieren wir es doch mal aus.
Also ich bin nicht dabei, dass wir das so gemacht haben. Jedenfalls, wenn das wir auch die Union umfasst. Aber ja, ich habe gestern erst beispielsweise wieder eine Diskussion geführt, in der es um das Thema Demos gegen rechts geht, wo ich halt klar gesagt habe, da werdet ihr nicht einen kleinen Teil von CDU-Leuten einfach nicht erreichen, weil wir demonstrieren nicht gegen rechts, sondern wir demonstrieren gegen rechtsextrem. Weil ja auch links eine legitime politische Meinung ist, solange sie nicht ins Linksextreme abrutscht. Und in der Tat ist es da schon so, dass, ich sage jetzt mal, so weite Teile aus dem Spektrum Mitte-Links, Menschen aus der Politik, Gewerkschafter, Journalistinnen und Journalisten, um mal einige zu nennen, ich sag mal, zumindest es einem krachledernden konservativen rechten Demokraten zunehmend schwerer gemacht haben, sich in diesem Land als legitimer, normaler Teil des demokratischen Diskurses zu fühlen. Und das hat leider möglich gemacht, einen Teil dieser Leute erfolgreich abzuholen für die AfD. Und es ist auch nicht nur Migration, es geht auch um solche Dinge wie Familienbild, es geht um, ich sag jetzt mal, daran gibt's eigentlich das Sicherheits- und Ordnungsversprechen des Staates. Also ich sag mal, da sind wir dann eben bei solchen Dingen wie Legalisierung von Drogen, da sind wir bei solchen Dingen wie das eben beispielsweise Erschleichen von Leistungen, also im Volksmund Schwarzfahren, im ÖPNV nicht mehr als Straftatbestand verfolgt wird und, wo eben viele Menschen sagen, hier ist was mächtig verrutscht.
Wenn wir uns mal überlegen, wie wir diese fehlende Nähe, die wir vorhin schon besprochen haben, irgendwie wieder hinbekommen können, auch im Rahmen der etablierten Parteien, der demokratischen Parteien, gibt es denn da eigentlich auch Dinge, die wir von dem Vorgehen der AfD sozusagen lernen können, wenn wir uns mal so Marketing-Kommunikationsaspekte anschauen? Ganz klassisch, Gibt es da Sachen, die wirklich einfach besser machen, wo die demokratischen Parteien einfach auch Sachen verschlafen haben über die letzten Jahre?
Also ich will es mal so formulieren. Natürlich gibt es Dinge, wo man einfach, sage ich mal, besser werden muss in der Kommunikation, wo man Trends früher spüren muss, wo man auch mal in der Lage sein muss, zuzuspitzen. Und trotzdem haben wir vor allen Dingen das Phänomen, dass die AfD besonders dort erfolgreich ist, wo sie auf Feldern spielt, die sozusagen Spielregeln haben, die sie bevorteilen. Na, das ist ungefähr so, wie wenn man beim Fußball der einen Mannschaft gestatten würde, Baseballschläger mitzubringen, die würde das Spiel gewinnen. Und da bin ich bei dem Thema, wir müssen es schaffen, die sozialen Medien stärker presseähnlich zu regulieren. Denn dort findet sozusagen das ganze Problem statt. Das heißt, wir müssen die großen US-Techs dazu bringen, ihre Algorithmen so zu ändern, dass also nicht diese extremistischen Echokammern entstehen, sondern dass dort, ich sag mal, Meinungspluralität reingedrückt wird. So wie wir ja jahrelang beispielsweise im Bereich des Fernsehens eine Public-Value-Debatte geführt haben. Und ich fürchte, wir haben ein größeres Problem mit TikTok. Weil das ist von der Grundanlage her so, dass mir jede Fantasie fehlt, wie man die Spielregeln ändern könnte, dass es wieder für Demokratinnen und Demokraten passt. Jetzt kann man natürlich sagen, Frau Reichenecker hat das noch erfolgreich gemacht. Ich sage es mal so, die Linkspartei ist nicht frei von gewissen Linksradikalismen zunehmend wieder. Nachdem ja sie viele problembeladene Menschen erfolgreich an Frau Wagenknecht verloren hat, hat natürlich der Boom, den sie erlebt hat, jetzt dazu geführt, dass neue Problemleute dazugekommen sind. Und da meine ich jetzt mal nicht Frau Reichenegg. Aber ich will es mal so formulieren. TikTok ist ein chinesisches Produkt. China ist eine harte Diktatur. In China gibt es kein TikTok. In Indien, was direkt neben China liegt, haben die Inder sofort gesagt, dass verbieten wird. Das lassen wir gar nicht erst zu. Und ich fürchte, ehrlich gesagt, wir können da nochmal über Regulierung reden. Das ist ja jetzt die Diskussion, die in den Vereinigten Staaten beispielsweise stattfindet, so nach dem Motto, man muss es entchinasieren, so will ich es mal sagen. Ich fürchte, am Ende eines Tages werden wir darüber reden müssen, ob wir TikTok vom Markt nehmen.
Jetzt ist die Stimmung im Land ja auch fernab digitaler Medien inzwischen sehr aufgeheizt. Wir haben als sozusagen wehrhafte Demokraten durchaus kein leichtes Leben, ob das Politiker und Politikerinnen sind, die Drohungen erhalten. Selbst wir, die solche Gespräche hier führen, bekommen regelmäßig Drohungen aller Art und Form. Man muss sich das erstmal trauen, also in die Politik zu gehen, für Demokratie einzustehen, öffentlich auch dafür zu kämpfen. Wie sehen Sie das dann? Also ist es wirklich so viel schlimmer geworden oder haben wir das früher einfach nur erfolgreich verdrängt? Und wie kommen wir dahin, dass wir diese Wehrhaftigkeit nicht gegen die Angst verlieren?
Also das ist natürlich ein subjektiver Eindruck als einem, der 23 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag war und davor auch schon ein paar Jahre im Ehrenamt Politik gemacht hat und jetzt immer noch ein politischer Mensch ist. Mein Eindruck ist, in den letzten 10 Jahren hat es sich dramatisch verschlimmert und verschlechtert. Und ja, es betrifft Berufspolitiker genauso wie Kommunalpolitiker, es betrifft Gewerkschafter, es betrifft Engagierte in der Zivilgesellschaft, es betrifft Journalistinnen und Journalisten. Und es macht auch etwas, will sagen, es gibt zunehmend Menschen, die sagen, wenn das die Konditionen sind, dann interessiere ich mich beispielsweise nicht für ein politisches Mandat oder gebe eins ab, das ich habe. Weil dieser Preis ist mir zu hoch. Und ich will ganz offen sagen, die AfD will auch genau das. Sie geht sozusagen auf Mann und Frau. Ich sag mal, ich erinnere an Herrn Gaulands Ausspruch, wir werden sie jagen. Immer solche Wortspiele, die man auch gern wörtlich nehmen darf. Also ich sag mal so, es gab natürlich schon immer einzelne Sachen. Also ich sag mal, wenn du halt an den Verrückten gerätst, dann hast du eine Zeit lang ein Problem. Aber mittlerweile ist es derartig aggressiv und feindselig in der Breite gegen Wahlkämpfende beispielsweise. Das ist, also es macht sozusagen den demokratischen Wettbewerb zunehmend schwerer. Und insofern müssen wir da zwingend wehrhafter werden. Also das Parteiverbotsverfahren ist eines der Themen, aber wir müssen auch insgesamt natürlich es hinbekommen, dass wir exekutiv besseren Schutz gewährleisten. Und da sind wir natürlich zum Beispiel bei dem Thema AfDler müssen raus aus dem öffentlichen Dienst. Ja, es ist doch unerträglich beispielsweise, wenn ich da eine Demo organisiere, habe eine gewaltbereite Gegendemonstration vor mir stehen und kann mir nicht sicher sein, ob die Polizistinnen und Polizisten, die zwischen denen und mir stehen, auf der Seite der Demokratie stehen oder im Zweifel bei denen sind. Wir sind ganz stark, sage ich mal, auch im Lichte beispielsweise des politischen Mordes an Walter Lübcke. Ich habe ein großes Problem damit, dass hier Tausende von AfDlern in diesem Land im Besitz von Legalwaffen sind. Da muss ganz dringend was passieren. An die Waffenscheine muss man ran. Wir sind bei solchen Immobilien, die da zu, ich sag mal, Ordensburgen umgebaut werden, wo Schulungen stattfinden, wo extremistische Konzerte stattfinden, wo man ja vielfach sozusagen, ich sag mal, mit einer Art Kultur Menschen sich aufschließt. Da haben wir in den letzten Jahren hier und da gestanden, aber ganz oft im Zweifel so nach dem Motto, ob das vom Verwaltungsgericht hält, wissen wir ja nicht, wir probieren es gar nicht erst aus und das ist der falsche Weg. Wir müssen es immer ausprobieren und wenn man ab und zu einmal aufgehoben wird, beispielsweise als Landrat, der eine Demo beauftragt oder verbietet, dann ist das so, aber man hat zumindest erstmal versucht, es zu verhindern.
Jetzt haben wir viel über Probleme und Herausforderungen gesprochen. Wenn wir zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen Optimismus versprühen. Gibt es denn Dinge, die Sie trotz allem optimistisch stimmen, dass es vielleicht doch wieder besser werden kann?
Also zunächst einmal haben wir ja im letzten Deutschen Bundestag nach der Wahl, vor der Konstituierung des neuen Deutschen Bundestages, dieser neuen Koalition nochmal ordentlich Luft unter die Flügel gebracht, indem wir die beiden großen Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur beschlossen haben, die in diesem Deutschen Bundestag sehr, sehr schwer ohne Kollateralschäden zu generieren gewesen wären. Denn einerseits haben wir eine sehr reale Bedrohung, auch wir durch das imperialistische Russland. Und zum anderen ist es ja so, dass wir teilweise seit einigen Jahren Teile unserer Infrastruktur auf Verschleiß gefahren sind und die Leute das auch zunehmend merken. Ich sag mal Stichwort Deutsche Bahn und anderes. Und zum anderen die immer kürzer werdenden Innovationszyklen natürlich auch Investitionen erfordern in dem ganzen digitalen Bereich, der immer größer wird mit KI und dergleichen mehr. Da ist Deutschland an vielen Stellen ein Stück hinterher, beziehungsweise nicht an der Spitze der Bewegung. Und jetzt besteht die Chance, schuldenfinanziert, aber immerhin, dass man dort wieder an die Spitze der Bewegung kommen kann. Und das macht natürlich, finde ich, ein Stück weit Mut und gibt Hoffnung. Dazu kommt natürlich auch, dass bei allen Herausforderungen man schon festhalten muss, dass die Ampel jedenfalls zum Schluss, und der Schluss ging viele Monate, handwerklich eine schlechte Bundesregierung war. Da ging nichts mehr und sowas macht auch die Stimmung kaputt. Und am Anfang wohnte ja sozusagen der Fortschrittskoalition, wie sie sich selbst nannte, schon ein Zauber inne. Das hielt halt nur leider nicht sehr lang, weil dann kam Wladimir Putin und rückte in die Ukraine ein. Und jetzt hoffe ich einfach, dass diese neue Koalition erfolgreicher arbeitet, also nicht so weitermacht wie vor der Sommerpause mit dem Streit um die Verfassungsrichterwahl, sondern mit Gesetzgebung zum Wohle des Landes, die den Menschen Sicherheit und Zukunftsperspektive gibt. Und wenn das passiert und nicht der nächste externe Schock nächstes Jahr kommt, sag mal eben zum Beispiel nicht China-Taiwan angreift, dann kann das schon werden. Jedenfalls bringt es jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ein Stück weit optimistisch denken, verschönert einen den Tag, als wenn man jetzt nur in Krisenszenarien denkt. Und deswegen rate ich dazu. Ich muss allerdings sagen, ich habe ja auch das Privileg, dass ich jetzt nicht mehr drin bin, sondern jetzt von draußen drauf schaue. Und es ist schon innen nicht so ganz einfach, so will ich es mal formulieren.
Dann hoffe ich, dass wir weiter optimistisch bleiben und gleichzeitig wehrhaft. Und danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir über all diese Themen sprechen konnten.
Herzlich gern, danke Ihnen für das spannende Format.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.